Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die Proteste in Thailand arten zu Straßenschlachten aus mit Verletzten und einem Todesopfer. Iran gibt positive Signale für einen Dialog über sein Atomprogramm. China investiert Milliarden in Rohstoffe auf der ganzen Welt. Was für eine Strategie steckt hinter Pekings Einkaufstour? Dann hat Urs Tester das Wort. Was uns der Biologe damit sagen will, zeigt die Reportage aus dem Chlepfiberi-Moos. Und Kloten und Davos kämpfen um den Eishockey-Meistertitel. Im Augenblick führt der HCD mit 2:0 nach dem zweiten Drittel. Ich höre Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Stefan Wüterich. Er hat die Nachrichten des Tages.
Die Unruhen in Thailand haben ein erstes Todesopfer gefordert. Ein Demonstrant wurde durch einen Schuss getötet, Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Regierungsgegner lieferten sich in Bangkok Straßenschlachten mit der Armee. Soldaten gaben mehrmals Warnschüsse ab und setzten Tränengas ein. Die Demonstranten warfen Steine und Molotow-Cocktails gegen die Sicherheitskräfte. Zudem zündeten sie mehrere Busse an und setzten ein Gebäude des Bildungsministeriums in Brand. Wegen der Unruhen rät das Schweizer Außendepartement von Reisen nach Bangkok ab, die nicht dringend sind. Jene Schweizerinnen und Schweizer, die sich in Thailand aufhalten, forderte das EDA auf, sich an die Anweisungen der dortigen Behörden zu halten und Demonstrationen zu meiden. Iran zeigt sich offen für neue Verhandlungen über sein Atomprogramm. Das meldet das staatliche iranische Fernsehen. Der zuständige Chefunterhändler habe dem Außenpolitikbeauftragten der EU, Javier Solana, mitgeteilt, dass Iran einen konstruktiven Dialog mit den 5 ständigen Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats und Deutschland begrüßen würde. Die 6 Länder hatten am letzten Mittwoch erklärt, sie würden Iran über die Europäische Union zu neuen Gesprächen einladen. In der Türkei sind 20 namhafte Akademiker festgenommen worden. Die türkische Justiz wirft ihnen vor, die Regierung von Ministerpräsident Erdogan stürzen zu wollen. Mehrere der Festgenommenen sind laut Medienberichten ehemalige Universitätsrektoren. Unter den türkischen Akademikern gibt es viele, welche die Werte von Staatsgründer Atatürk bewahren wollen. Sie betrachten Ministerpräsident Erdogan als Islamisten. Im Erdbebengebiet in den italienischen Abruzzen setzen den Obdachlosen Kälte, Regen und Wind zu. Der Zivilschutz bringt deshalb mehr Heizöfen und Decken in die 32 Zeltstädte. Das verheerende Beben heute vor einer Woche hatte fast 300 Tote und weit über 1000 Verletzte gefordert. Mehrere tausend Häuser wurden zerstört, über 20.000 Menschen sind obdachlos. In Polen hat ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft 21 Tote und 20 Verletzte gefordert. Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen, weshalb ist noch nicht klar. In der Unterkunft in einer Kleinstadt im Nordwesten von Polen lebten laut den Behörden rund 80 Obdachlose. In Bern haben rund 600 Personen am 7. Ostermarsch teilgenommen, der sich gegen die Ausgrenzung von Migrantinnen und Migranten richtete. Arme, fremde Menschen seien in der Schweiz nicht willkommen. Unrechtmäßiges Geld dagegen schon, wurde kritisiert. Auch die rund 350 Teilnehmer des Ostermarschs im St. Galler Rheintal demonstrierten für eine menschenwürdige Asylpolitik. Zu den Märschen hatten zahlreiche Friedensorganisationen und kirchliche Vereinigungen aufgerufen. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer will wieder frei lebende Bären in der Schweiz. Laut einer Umfrage der Umweltschutzorganisation WWF befürworten 85% der Bevölkerung die Rückkehr des Bären. Der WWF fordert deshalb, dass die Schweiz bärentauglich wird. Dazu brauche es etwa einen besseren Schutz von Schafherden. Morgen vor einem Jahr war oberhalb von Thusis in Graubünden der Braunbär JJ3 abgeschossen worden. Er steht mittlerweile ausgestopft im Naturmuseum in Chur. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft läuft seit gut anderthalb Stunden das alles entscheidende Spiel zwischen Kloten und Davos. Rachel Mürit.
Davos führt nach zwei Dritteln mit 2:0. Beide Tore fielen erst im zweiten Drittel. Die Torschützen sind Dino Wieser und Reto von Arx. Davos also in Führung, die Klotener haben aber in Vergangenheit gezeigt, dass sie auf einen Rückstand gut reagieren können. DRS3 und DRS4 News übertragen das Spiel live. Eine Vorentscheidung dagegen scheint in der Liga-Qualifikation gefallen zu sein. Biel führt nach zwei Dritteln bereits mit 5:1 gegen Lausanne. Rico Fata hat 2 der Tore erzielt und 2 weitere vorbereitet. Gewinnen die Bieler, bleiben sie in der Nationalliga A, Lausanne in der Nationalliga B. Und Ski Alpin. Die Schweizer Skifahrer Didier Küsch, Didier Defago und Silvan Zurbriggen erhalten einen neuen Trainer. Mauro Pini wird Nachfolger von Patrice Morisseau, der nach Frankreich wechselt. Pini war bisher Privattrainer der Schweizer Skifahrerin Lara Gut.
Und wir kommen zum Wetter. Morgen scheint meist die Sonne, am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken. Im Jura sowie in den Alpen gibt es auch lokale Platzregen. Es wird 20 bis 24 Grad warm. Mit Föhn ist es auch am Mittwoch ziemlich sonnig bei 20 bis 24 Grad. Nur ganz im Westen sowie am Alpensüdhang ziehen allmählich dichtere Wolken auf.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4 und mit diesen Themen geht es hier weiter. Rote Hemden, wohin das Auge reicht. In Thailand weiten sich die Proteste der Regierungsgegner aus. Amerika sieht rot. Die USA feiern zwar die Befreiung ihres Kapitäns, fürchten aber die Rache der somalischen Piraten. Chiles Kupfer unter roter Flagge. China kauft in Lateinamerika Metall und stützt dabei massiv den Preis. Aber Peking kauft überhaupt auffallend viel Rohstoffe in auffallend vielen Ländern. Dann Ausflug ins Chlepfiberi-Moos, weshalb Naturschützer 1,4 Milliarden Franken gerne versumpft sehen möchten. Und rot-blau-weiß oder blau-gelb, in dieser Stunde entscheidet sich, ob Kloten oder Davos neuer Schweizer Eishockeymeister wird. Rund 100 Verletzte, ein brennendes Regierungsgebäude und Straßenschlachten in Bangkok provozieren die oppositionellen Anhänger von Ex-Regierungschef Thaksin, also den Volksaufstand mit dem Ziel, Abisits Rücktritt zu erzwingen. Und nun schlagen auch die Sicherheitskräfte zurück. Ich fragte Peter Achten in Peking, kann sich Regierungschef Abisit unter diesen Umständen überhaupt noch halten?
Er kann sich nur dann halten, wenn die Armee mitspielt. Und bis jetzt hat die Armee mitgespielt. Sie hat heute Montag wirklich eingegriffen und hat mehr oder weniger die Lage unter Kontrolle.
Es ist ja außergewöhnlich, dass die Armee erst jetzt eingreift und die Oppositionellen so lange gewähren ließ. Weshalb eigentlich?
Es gibt verschiedene Theorien. Die eine Theorie sagt, dass in der Armee es sehr viele Thaksin-Anhänger gäbe, denn Thaksin Shinawatra, der ehemalige Ministerpräsident, ist im Lande immer noch sehr populär, hauptsächlich auf dem Lande. Eine andere Theorie sagt, dass die Militärs einfach so lange warten, bis die Bedingungen reif sind für einen Putsch. Und die Bedingungen sind dann reif für einen Putsch, wenn das Chaos komplett ist. Also das sind die zwei hauptsächlichen Theorien. Und dann fragen sich eben auch viele, wo bleibt König Bhumibol? Weil der König, die große moralische Autorität Thailands, hat bis jetzt geschwiegen.
Auf was führen Sie das zurück?
Es scheint so, als ob der König noch denkt, dass der jetzige Ministerpräsident Abhisit Wegajiva die Lage noch unter Kontrolle bringen kann. Und er vertraut auch seinem engsten Berater. Und sein engster Berater ist ein ehemaliger Armeegeneral.
Hört denn die Armee überhaupt auf Regierungschef Abhisit?
Nun, die Armee hat sich seit Anfang der 90er Jahre ziemlich raus aus der Politik gehalten, aber jeder Politiker in Thailand und auch Thaksin Shinawatra weiß, dass im Extremfall die Armee eingreifen wird. Und so ist es ja dann auch Thaksin Shinawatra, dem ehemaligen Premierminister, ergangen im Jahre 2006. Er wurde eigentlich von der Armee, von der Macht weggeputscht.
Nun drohen die Demonstranten damit, die Proteste aufs ganze Land auszudehnen. Hätten Sie dazu überhaupt die Unterstützung? Könnten Sie das tun?
Ja, bereits jetzt gibt es Demonstrationen in Nordthailand, in Chiang Mai, dort wo Thaksin Shinawatra seine Homebase hat. Dort ist es bereits zu großen Demonstrationen gekommen. Überhaupt überall auf dem Land, in den ländlichen Städten im Norden, einzig im Süden, also zum Beispiel in den berühmten Touristenorten, dort ist es noch zu keinen Unruhen und Demonstrationen gekommen.
Ist das der Anfang von einem neuen Bürgerkrieg?
Ich glaube nicht, dass es einen Bürgerkrieg geben wird, denn da wird das Militär vorher eingreifen. Man muss auch sehen, dass weder die Gelben noch die Roten gut bewaffnet sind oder überhaupt bewaffnet sind, außer mit Brandbomben, Steinen und so weiter und so fort. Aber ich denke, bevor es zum Bürgerkrieg kommt, wird die Militär sehr entschieden eingreifen. Das ist mit Sicherheit vorauszusagen.
Informationen von Peter Achten. Die USA feiern die Befreiung von Kapitän Richard Phillips und sich selbst. In einer spektakulären Aktion war gestern der 53-jährige Schiffskapitän aus der Gewalt somalischer Piraten befreit worden. In den Jubel darüber mischt sich aber auch Furcht vor der Rache der Piraten. Max Ackermann.
Amerika hat einen neuen Helden. Mit dröhnenden Schiffshörnern und wehenden Fahnen wurde die Befreiung von Kapitän Richard Phillips gefeiert. In einer dramatischen Rettungsaktion hatten ihn amerikanische Elitesoldaten aus der Gewalt somalischer Piraten befreit. Zuvor hatte sich Kapitän Phillips offenbar freiwillig als Geisel angeboten, um seine Mannschaft zu retten. Zweimal unternahm er einen Fluchtversuch, sprang vom Rettungsboot ins Meer, wurde von den Geiselnehmern aber wieder überwältigt. Das ist Stoff für Heldengeschichten, und wenn Kapitän Phillips morgen zu Hause in Vermont ankommt, wird der Jubel grenzenlos sein. Die erfolgreiche Kommandoaktion vor der Küste Somalias überstrahlt aber auch düstere Erinnerungen an die katastrophal gescheiterte Geiselbefreiung in Teheran 1979 etwa oder an die Schmach von Mogadischu, als US-Truppen 1993 gegen einheimische Milizen hohe Verluste erlitten. Jetzt ging alles glatt, in einer vergleichsweise winzigen Aktion zwar, aber immerhin. Und zu den Siegern darf sich auch Präsident Barack Obama zählen. Er hatte die Anwendung von Gewalt ausdrücklich bewilligt. Wäre die amerikanische Geisel dabei umgekommen, der politische Schaden wäre enorm gewesen. Nun aber hat der Präsident einen frühen militärischen Sieg errungen, wie die Washington Post formuliert. Und dies in gewohnt cooler Manier. 17 Mal hat er sich mit seinem Krisenstab beraten, nie drang davon etwas an die Öffentlichkeit. Nach dem für die USA glücklichen Ende gab es nur eine kurze Mitteilung des Präsidenten. Er sei zufrieden, dass Kapitän Phillips gerettet werden konnte, stolz auf die Leistungen des Militärs und anderer Sicherheitskräfte, und man müsse jetzt international zusammenarbeiten, um künftige Piratenakte zu verhindern. Der nüchterne Ton ist angemessen, denn der eine Sieg gegen die Piraten löst noch lange nicht das ganze Problem. Mehrere Dutzend Menschen sind gegenwärtig noch in der Gewalt von Geiselnehmern, und erst am Freitag ist eine Befreiungsaktion von französischen Truppen nur teilweise gelungen. In den USA wird zwar jetzt erstmal ausgiebig gefeiert, um die Piraterie am Horn von Afrika aber dauerhaft zu stoppen, braucht Somalia politische Stabilität. Das ist mit einer erfolgreichen Kommandoaktion allein nicht zu erreichen.
Kupfer hat in der Industrie auf der ganzen Welt eine enorme Bedeutung. Dessen Preis ist deshalb ein Zeichen dafür, wie sich die Weltwirtschaft entwickeln könnte. Letztes Jahr ging der Kupferpreis auf Talfahrt, von 4 auf unter 1,5 Dollar. Inzwischen hat er sich etwas erholt, schneller als andere Rohstoffe. Und das hat mit den Einkäufen aus China zu tun. Beim größten Kupferproduzenten der Welt in Chile wächst deshalb die Zuversicht. Bevor wir nach Peking schauen, zuerst der Bericht von Ulrich Achermann aus Santiago.
In Chile dreht sich fast alles um das Kupfer. Mit dem rötlichen Metall erwirtschaftet das Land die Hälfte aller Deviseneinnahmen. Dank dem hohen Staatsanteil im Kupferbergbau und Rekordpreisen legte Chile in den letzten Jahren 20 Milliarden Dollar Rücklagen an. Ein Teil davon fand in der Krise den Weg zurück in den Wirtschaftskreislauf in Form staatlicher Konjunkturprogramme. Gehhilfen dürfte die Wirtschaft Chiles nicht lange brauchen. Keine andere Commodity hat sich so schnell und so nachhaltig erholt wie Kupfer. Heute kostet es schon 50% mehr als zu Jahresbeginn. Juan Carlos Guajardo vom Studienzentrum der Kupferwirtschaft in Santiago.
In medio de esta crisis, los niveles de importaciones de cobre en China han sido los más altos de todos los tiempos.
China habe den Preiszusammenbruch für die größten Kupferaufkäufe aller Zeiten genützt. Damit habe der Gigant seine strategischen Reserven auf vermutlich 1 Million Tonnen erhöht.
Una de las razones en el alza de las últimas semanas es esa, los actores financieros.
Daneben seien mit spekulativen Käufen auch Hedgefonds wieder aktiv geworden. Offenbar, so Juan Carlos Guajardo, gingen auch diese davon aus, dass sich Kupfer schnell verknappen und verteuern werde. Ziel dieser Art Spekulation sei es ja, wahrscheinliche Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen. Tatsächlich überraschte China mit den jüngsten Zahlen zu seiner industriellen Entwicklung. Nach dem schwachen, immerhin aber positiven Januar und Februar wiesen die Chinesen für den März ein Wachstum von 8,3% aus. Marktanalysten hatten nur 6% erwartet. Auch Juan Carlos Guajardo ist angenehm überrascht.
Hay compras reales, digamos. No solamente el gobierno, sino que actores ya de la industria china que están comprando.
Die Zahl zeige, dass auch die chinesische Wirtschaft Kupfer eingekauft habe, nicht nur die Regierung. Für Guajardo ist das die eigentliche gute Nachricht. Es gebe echtes Wachstum und steigenden Bedarf. Hätte die chinesische Regierung nur ihre strategischen Reserven aufgestockt, so wäre die Nachfrage wahrscheinlich bereits wieder zusammengebrochen und mit ihr der Preis. Kupfer ist das meistgehandelte Industriemetall auf der Welt. Es gilt als Frühindikator für die weltwirtschaftliche Entwicklung. Hauptverbraucherin ist die Bauindustrie. Die fast überall auf der Welt angelaufenen Konjunkturprogramme kommen der Pflege oder dem Ausbau der Infrastruktur zugut. Und dabei wird Kupfer verarbeitet. Doch nicht nur China habe überrascht, freut sich Juan Carlos Guajardo.
Esta estabilidad, que ha permitido retomando algo de confianza.
In den USA und in Europa verlaufe die Märzkurve des Industriewachstums zwar noch flach, aber sie zeige erfreulicherweise nicht mehr nach unten. Dies sei umso relevanter, weil die westlichen Länder zusammen doppelt so viel Kupfer verbrauchen wie China. Dieses Jahr vertiefte China die Handelsbeziehungen mit Lateinamerika. Bei einem Besuch von Hugo Chavez in Peking wurde beschlossen, den chinesisch-venezolanischen Investitionsfonds auf 12 Milliarden Dollar aufzustocken. Aus Brasilien beziehen die Chinesen Eisenerz und Soja. Neu gibt es eine Zusammenarbeit in der Gentechnologie. In Peru besitzen chinesische Konzerne mehrere Bergwerke. In Chile existiert ein Joint Venture mit dem staatlichen Kupferkonzern Codelco. Auch in Zukunft bleibt Lateinamerika interessant für die Chinesen. Die Nachbarn Bolivien und Chile besitzen die gesamten bis jetzt bekannten Vorkommen an Lithium, ohne dass es keine Batterien für Hybridautos gibt.
China ist aber nicht nur in Lateinamerika auf Shoppingtour. Australien und Kanada kommen dazu, Afrika sowieso und jüngst auch Russland, wo China massiv Geld in Ölkonzerne steckt. Ich fragte Urs Morf in Peking nach dem Ausmaß all dieser Investitionen.
Ja, es ist am sich auswachsen. China hat im gesamten letzten Jahr 52 Milliarden amerikanische Dollar in ausländische Investitionen gesteckt. Und in diesem Jahr, schon nur in Januar und Februar allein, waren das über 16 Milliarden. Wenn man das hochrechnet, wird das auf das ganze Jahr etwa 100 Milliarden geben. Und das wäre dann eine Verdoppelung von dem, was letztes Jahr gelaufen ist.
Wobei auffällt, dass diese Investitionen eigentlich fast auf der ganzen Welt getätigt werden. Afrika war ja schon länger. Jetzt kommt auch Lateinamerika dazu, Australien, Russland. Ist da eine Strategie erkennbar, geografisch?
Es ist nicht eigentlich eine Strategie, sondern man steckt das Geld dort rein, wo man etwas dafür bekommt. Und da war eben am Anfang war da Afrika. Das mag mit Machtpolitik, Geopolitik zu tun gehabt haben, aber heute steht etwas ganz anderes im Vordergrund. Eben Australien, weil da gibt es Rohstofffirmen, die in der Krise sind. Russland, da gibt es Rohstofffirmen, die in der Krise sind. Lateinamerika, Kanada, es geht immer um das Gleiche. Es sind Rohstofffirmen, die zu wenig eigene Mittel zur Verfügung haben und da dient man sich gerne an.
Und wieso sind es immer Rohstoffe, Öl, Alu, Zink, Energie?
weil China tatsächlich selber sehr rohstoffarm ist. Also es ist schon seit 1993 nicht mehr Selbstversorger mit Erdöl oder Erdgas. Das Einzige, was es wirklich im Überfluss hat, ist Braunkohle. Aber die will man immer weniger nutzen, weil die Umwelt so sehr schädigt. Aber man braucht auch Roheisen, um Stahl herzustellen. Man braucht Zink, um den Stahl veredeln zu können. Man braucht Aluminium, man braucht praktisch alles Vorstellbare an Rohstoffen.
Es geht also primär um den Gebrauch für den Heimmarkt.
Ganz eindeutig, weil China hat einen riesigen Nachholbedarf bei der Wirtschaftsentwicklung, bei der Industrialisierung. Auch wenn es gegen außen, wenn man diese Zahlen von Devisenreserven sich anschaut, als ein unglaublich reiches Land erscheint, pro Kopf der Bevölkerung gesehen ist es immer noch ein sehr armes Land. Und diese Leute, die müssen ihren Lebensstandard verbessern können. Es muss die Basisindustrien, die müssen entwickelt werden. Und eine Konsumgüterindustrie auch für den eigenen Markt muss aufgebaut werden, damit das geschehen kann. Und ohne Rohstoffe geht das selbstverständlich nicht.
Und dennoch, mit all den internationalen Investitionen erhält China ja auch eine extreme Macht im Westen. Wie will Peking diese politisch nutzen? Was hat es vor?
Also ich glaube nicht, dass dem Westen gegenüber eine machtpolitische Strategie dahinter steht. Es geht wirklich darum, eben den Rohstoffbedarf zu sichern. Und das wird ja nicht einfach sein. Weil sobald die Weltwirtschaftsentwicklung wieder anzieht, dann werden die Rohstoffe auch wieder teurer. Man hat sich ja eben auch billige Verträge gesichert oder billige Versorgung auf diese Art und Weise gesichert. Aber dass eine antiwestliche politische Strategie dahinter stehen würde, das glaube ich nicht.
Dennoch, im Westen fürchtet man sich schon länger vor dieser sogenannten gelben Gefahr. Nun nutzen die Chinesen offensichtlich die Wirtschaftskrise aus, um sich noch mehr auszudehnen. Wie geht eigentlich Peking mit diesen westlichen Bedenken um?
In allererster Linie versucht man eben darzulegen, dass keine politische Gefahr dahinter stecke, dass nicht eine Strategie dahinter stecke. Und in zweiter Linie gibt man sich, wenn dann ein Ansinnen abgeschmettert wird, wie etwa ein Einkauf einer chinesischen Firma bei dem amerikanischen Ölkonzern Unocal vor ein paar Jahren, da gibt man sich dann verschnupft und beleidigt. Und so reagiert man darauf.
Verschnupft, obwohl umgekehrt ja wohl kaum jemand einfach eine chinesische Kupfermine kaufen könnte.
Das ist in der Tat so. Zwar gibt es hier keine Kupferminen, die eine westliche Firma kaufen möchte, vermutlich, aber es wäre wahrscheinlich tatsächlich so, dass dann der chinesische Staat käme und eben auch sagen würde, das geht aus Sicherheitsgründen oder strategischen Interessen nationaler Sicherheit nicht.
Das war Urs Morf, unser Fernost-Korrespondent in Peking. Sechstausend Biotope stehen in der Schweiz unter Schutz. Doch trotz Gesetzen, die Moore werden laufend kleiner. Um die Biotope zu erhalten, bräuchte es viel mehr Geld als bisher, mindestens doppelt so viel. Das zeigt nun eine Studie von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft und Pro Natura. Es geht um sehr viel Geld für eine morastige Angelegenheit. Dominik Meyer ist bei Herzogenbuchse an der solothurnisch-bernischen Grenze ins Chläpfiberi Moos gestiegen.
Wir waten durch untiefe Wasser. Die Gummistiefel sinken tief ein im Torfboden. Der Biologe Urs Tester von Pro Natura steuert auf ein unscheinbares, geducktes Gebüsch zu.
Das ist die Pflanze, die den Namen gibt diesem Moor. Die Moosbeere oder eben auf Dialekt Chläpfiberi. Früher haben die Menschen hier die Moosbeeren gesammelt und haben da verschiedene Produkte daraus gemacht. Haben sie eingemacht, haben Konfitüre gemacht und so weiter.
Noch hängen keine Beeren an den Stauden. Im offenen Wasser schwirren scheinbar nervös Kaulquappen umher. Wasserläufer huschen vorbei. Später im Jahr werden seltene Schmetterlings- und Libellenarten ihre Kreise ziehen über dem Moor. Doch der Frühling erwacht nur langsam. Es ist still.
Wenn man hier jetzt zwei Wochen früher gewesen wäre, dann würde man ein Geräusch hören, das klingt etwa so. Das sind die Grasfroschmännchen, die damit die Weibchen anlocken möchten.
Nun stehen wir in der Mitte des Klepfiberimoos. Das Besondere ist nicht immer auch spektakulär. Eine karge Geländemulde, einst ein kleiner See, heute ein Moor, eine Landschaft, die vor 10.000, 15.000 Jahren der Rhonegletscher geformt hat. Wir warten weiter und die Miene von Urs Tester verfinstert sich. Hier wuchert Schilf. Ein schlechtes Zeichen. Es hat zu viel Nährstoff im Boden und zu wenig Wasser. Entwässerungsrohre durchziehen das Klepfiberimoos, Zeugen einer früheren Zeit, als die Menschen auch die Moore urbar machen wollten.
Wenn man nichts unternehmen würde, dann würde das Schilf noch viel dichter wachsen und mit der Zeit würden Weiden aufkommen. Hier sieht man bereits eine Weide, ein solcher Baumschössling da. Und wenn man die einfach weiter wachsen lässt, dann entwickeln sie sich zu großen Bäumen und mit der Zeit hätte man hier einen Wald.
Aber was würden wir verlieren? Urs Tester streicht mit den Händen über einen Teppich aus Torfmoos.
Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, weshalb dieses Torfmoos wichtig ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es eine ganze Reihe von Arten gibt, wo man noch vor 10 Jahren gesagt hat, ach, das ist nicht wichtig, die brauchen wir überhaupt nicht. Und dann hat man festgestellt, die sind wichtig, weil man damit Medizin herstellen kann und so weiter.
Der Bund und die Kantone Solothurn und Bern schneiden das Schilf im Klepfiberimoos. Sie lassen Rinder weiden, um Büsche erst gar nicht wachsen zu lassen. Nur scheint dies nicht zu genügen. Das Gesetz schützt die Moore eigentlich. Seit rund 20 Jahren, seit dem Jahr zur Roten Turm-Initiative. Pufferzonen etwa sind vorgesehen, auf denen die Bauern keine Nährstoffe, keinen Dünger ausbringen dürfen. Doch wenige Moore sind so geschützt. Eine Frage des Geldes auch, weil die Bauern entschädigt werden müssen. Auch dem Klepfiberimoos fehlt ein vollständiger Puffer.
Wir sind wenige Schritte aus dem Moor raus und wenn wir hier runter sehen, sehen wir fettes Gras, leuchtend grün. Hier wird intensiv landwirtschaftlich genutzt und die Nährstoffe, die diese Fläche brauchen, kann eben abgeschwemmt werden in das Moor.
Es würde 1,4 Milliarden Franken kosten, um alle 6000 urtümlichen Biotoplandschaften herzurichten, wie sie die Natur geschaffen hat. Hinzu kämen jährlich 150 Millionen Franken für die Pflege, doppelt so viel, wie Bund und Kantone heute aufwenden. Die Politik setze die Grenzen, heißt es beim Bundesamt für Umwelt. Wollte man das Optimale tun, so müsse man anderswo beim Umweltschutz sparen. Der Bund arbeitet an einer Strategie zum Erhalt der Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Vielleicht ein Weg, um an zusätzliche Gelder zu kommen. Hoffnung für Naturschützer Urs Tester.
Ich liebe die Natur, ich bin gerne draußen. Ich sauge eigentlich diese Landschaft in mich ein und ich leide auch darunter, wenn ich sehe, wie Lebensräume zerstört werden und Tiere und Pflanzen verschwinden, die ich früher an diesem Ort noch gesehen habe.
Das war eine Reportage von Inlandredaktor Dominik Meyer. Ausgereizt bis zum letztmöglichen Spiel. Der Kampf um den Schweizer Eishockey-Meistertitel ist spannend. Wie selten seit 16:30 läuft nun der alles entscheidende 7. Match zwischen Kloten und Davos. Er steckt in der Mitte des letzten Drittels. Davos führt auswärts 2:1. Und wir schalten nun direkt nach Kloten, wo Marcel Melcher für DRS 3 und DRS 4 live berichtet.
HC Davos 2 und es sind die Flyers, die im Moment 5. gegen 4. Boser agieren können, die ins Drittel reinfahren, bis jetzt eine gute Möglichkeit haben in ihrer Phase. Und der Santala direkt vor dem Genoni verpasst, aber weil der Forster in der Verteidigung vom HC Davos sauber aufpasst hat und die Scheibe hier abwehrt.
Es ist der Kimarintanen, der den Ausgleich für Kloten Flyers sucht. Vitschus vor der blauen Linie vom Radekammer, aber immer noch führt der HC Davos mit 2:1 gegen Kloten Flyers. Es bleiben noch rund 9 Minuten da zu spielen im Klotener Eisstadion und die Heimmannschaft rennt dem Rückstand noch einen Rückstand, wo man sich in den zweiten Drittel eingehandelt hat nach 2 blitzsauberen Kontergol vom HC Davos.
Unsere beiden Reporter direkt aus Kloten vom alles entscheidenden 7. Finalspiel um den Schweizer Eishockey-Meistertitel. Damit sind wir am Ende von dieser Sendung. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.